Wir wechseln zu Isobel Krohn. Kennt die jemand? Nein? Auch die Ecke. Ja, sowas. Genau, und wir wechseln den Kontinent, wir wechseln nach Kanada. Glaubt denn hier irgendjemand an Himmel und an Hölle und daran, dass die Geschichte in Genesis wahr ist? Wenn ja, bitte melden. Diese Frage stellt ihr Literaturprofessor im Rahmen einer Vorlesung über die Aufklärung, könnte man schon fast sagen. Sie meldet sich. Aus den 100 Studenten meldet sich noch eine andere Person. Und er sagt daraufhin, das ist doch nur, weil dir das Mama und Papa so beigebracht haben. Das wird sich ändern. Alles Quatsch. So beginnt die Studienzeit von Belle. Ich nenne sie mal Belle, weil ich finde, Isobel ist, das sagt sich irgendwie schlecht. Und sie wurde auch von allen Isobel genannt. Noch einmal zurück in ihrem Leben. 1901 ist sie geboren in Toronto, Kanada. Ihre Eltern, wir sind eher so Mittelklasse, wenn man von Schichten mal ausgehen möchte. Ihr Vater ist Röntgenologe. Dankeschön. Röntgenologe. Das war auch so ein Wort, was ich nicht so gut sagen kann. Und ihre Mutter ist Vorsitzende der Frauenmissionsgesellschaft ihrer Kirche. Also ein absolut frommes Elternhaus. Aber, wie man ihr unterstellt und wie sie auch zustimmt, hat sie einen wenig selbstreflektierten Glauben. Sie hat das wirklich übernommen von ihren Eltern, sodass sie nach dieser Vorlesung ihres Literaturprofessors sich entscheidet, Agnostikerin zu werden. Das heißt, sie sagt nicht, dass es Gott nicht gibt, aber sie sagt auch nicht, sie sagt, man weiß es nicht. Und sie möchte sich da jetzt nicht mal so weit aus dem Fenster hängen. Und Bibel lesen braucht man auch nicht mehr. Beten, naja, vielleicht endet es an der Zimmerdecke. Also auch nicht mehr. Sodass sie sich entscheidet, Agnostikerin zu werden. Sie tanzt viel. Und dabei muss man nochmal sagen, wo wir uns zeitlich befinden. Das war für fromme Menschen damals nicht unbedingt angebracht, um es mal so zu nennen. Sie genießt das Leben. Sie zieht mit ihren Eltern dann irgendwann nach Vancouver, verabschiedet sich von einem Missionsehepaar, weil ihre Mutter war ja Vorsitzende des Frauenmissionsgesellschaft, sodass Missionare bei ihnen immer ein- und ausgingen und Heimaturlaube bei ihnen machten. Sie verabschiedet sich von denen und sagt nur, meine Herren, was machen die? Warum gehen die, gehen die nach China, um irgendwelchen Bauern von Jesus zu erzählen? Was macht das denn für einen Unterschied? Gute Voraussetzung, eine ganz, ganz bekannte Missionarin in China zu werden. Gott hat wirklich ganz viel an ihr getan. Sie verliebt sich. Also hier in ihrem Leben spielt Liebe eine ganz, ganz große Rolle. Sie verliebt sich in Ben, einen jungen Rugbyspieler, charmant. Alles, was man sich so als Traumschwiegersohn vorstellt. Ihre Mutter ist total begeistert. Belle auch, bis sie mitbekommt, dass es da noch eine andere Frau gibt. Das kann sich Belle nicht vorstellen. Sie sagt, nee, das passt nicht in mein, das will ich nicht. Das passt nicht in mein Weltbild. Ich möchte meinen Mann, also sie sind schon so gut wie verlobt, möchte meinen Mann nicht teilen. Sie konfrontiert ihn und sagt, sie oder ich. Er sagt, ihr beide. Sie sagt, nee. Also zieht sie einen Schlussstrich unter diese Beziehung. Das resultiert für sie in unzählige schlaflose Nächte. So wenig Schlaf, dass sie Selbstmordgedanken hat. Sie wohnt noch bei ihren Eltern zu Hause, aber sie hält es, diese Spannung, sie hält es nicht mehr aus. Ihre Mutter sagt immer, ach, der war doch so toll. Warum willst du es nicht nochmal versuchen? Und sie sagt, nein, ich möchte es nicht. Für sie wird es unerträglich. Sie ist auf dem Weg ins Bad zum Medizinschrank ihrer Eltern und hört, wie ihr Vater im Schlaf Bell sagt. Dieses Seufzen nimmt sie als Zeichen. Sie nimmt es noch nicht direkt als Reden Gottes, sie nimmt es als Zeichen und sagt, nein, ich kann es meinem Vater nicht antun. geht wieder in ihr Zimmer zurück, in ihr Bett zurück und sagt, mein Vater glaubt an Gott, meine Eltern glauben an Gott, vielleicht gibt es ihn ja doch. Gott, ich mache mit dir einen Tauschhandel. Wenn ich endlich wieder Frieden finde, wenn ich endlich wieder schlafen kann, wenn ich endlich wieder zur Ruhe komme, dann glaube ich, dass es dich gibt. In der Nacht schläft sie wie ein Stein. Sie wacht am nächsten Tag auf, endlich wieder ein wenig erholt. Und sie macht diesen Tauschhandel mit Gott, treibt sie noch ein wenig weiter. Sie sagt, auch wenn ich jetzt glaube, heißt das ja nicht, dass ich mein Leben vollkommen ändern muss. Erstmal mache ich das zur Privatsache. Und was ich ganz toll finde, sie sagt, okay, wo lerne ich Gott kennen? Und sie erinnert sich an etwas, was sie einmal in der Kirche gehört hat. Sie ist ja Kirchgängerin gewesen, dass ein Kriegsgefangener mal gesagt hat, ich habe Jesus kennengelernt in seinem Wort, in Gottes Wort. Ich habe Bibel gelesen und dadurch eine Gotteserfahrung gehabt. Und das, sagt sie, das mache ich auch. Und sie liest die Worte Jesu, und sie schreibt sich eine Liste mit lauter To-Dos. Alle Dinge, die Jesus gesagt hat, die man machen soll, versucht sie in ihr Leben umzusetzen. Das bleibt natürlich nicht lange unbemerkt, auch wenn sie sagt, dass es Privatsache ist. Ihre Eltern ahnen schon, was da, also freuen sich natürlich, dass da was sich tut und sind dem natürlich auch ganz positiv, stehen dem ganz positiv gegenüber. Beruflich ist sie ja immer noch auf dem Weg, Englisch zu lernen, Lehrerin zu werden, und sie muss zu einer Weiterbildung nach Seattle. Oder sie will zu einer Weiterbildung nach Seattle, weil sie unterrichtet Drittklässler und sie sagt sich, das ist nicht meine... Sie möchte Professorin werden. Also sie hat große, große Ziele und möchte nicht länger kleine Kinder unterrichten. Und sie geht nach Seattle. Unterwegs erreicht sie dann noch die Nachricht von ihrem Vater, dass er ihr eine Unterkunft besorgt hat bei einem befreundeten Ehepaar, die Whipples. Natürlich sind dies fromme Leute und sie denkt, ach du meine Güte, und ich wollte dort ein bisschen Spaß haben. Mhm. Und ist auf ihren Vater ganz stinkesauer, sagt, na okay, ich kann dem aber auch nicht vom Kopf stoßen, also geht sie da mal hin. Dort trifft sie ein Ehepaar, was so ganz anders ist, als sie sich das vorgestellt hatte. Nämlich sehr offene, sehr warmherzige, ganz freundliche Menschen, die sie generell unterstützen und ihr ganz positiv zugetan sind. Diese Familie hat ein Missionszentrum, The Firs, also die Pinien, also die Bäume, die man an, kann man sie so sehen? Die Bäume, die man im Hintergrund stehen sieht, nach denen ist dieses Missionscamp, kann man es vielleicht nennen, benannt. Die verantworten das erst seit kurzer Zeit und laden sie darin ein. Sind auch schon ein bisschen forsch, weil Frau Whipple gibt ihr auch gleich die $5, die sie für die Fährreise bräuchte, sodass sie nicht wirklich eine Ausrede hat. Sie trifft sich aber auch noch mit einer Schulfreundin. Die schlägt ihr vor, in dieser ungewissen Phase doch zu einem Phrenologen zu gehen. Ich hatte keine Ahnung, was ein Phrenologe ist. Weiß einer von euch, was ein Phrenologe ist? Es ist ein Mann vornehmlich, der sich anhand der Kopfform einer Person die zukünftige Jobchancen herleiten kann. Also wieder mal etwas, was mit ihrem Glauben nicht wirklich vereinbar ist. Diese Schulfreundin sagt dir, oh, nimm das, und wenn du jetzt nicht weißt, wie es weitergeht bei dir, ob du nicht vielleicht doch nochmal Pflegeberuf oder was ganz anderes oder Sekretariat werden will, weil viel anderes konnte man zu dieser Zeit als Frau ja auch nicht werden, frag den doch. Sie denkt sich, oh, super Idee, kann ich ja mal machen. Und geht aber erst nochmal zu den Whipples, weil bei denen war sie zum Abendessen eingeladen. Und Frau Whipple in ihrer Weisheit konfrontiert sie nicht direkt, sagt, oh, das kannst du nicht machen, das ist doch total unfromm, sondern sagt, hast du mal Gottes Wort aufgeschlagen dazu? Und weil sie wusste ja auch, dass die Bibel in Bells Leben eine ganz große Autorität war. Und sie sagt, nee, habe ich nicht, aber mache ich. Und sie landet bei einem alttestamentlichen Wort, wo es heißt, nimm den Unrat der Welt nicht an, sondern höre auf mich. Für sie Weisung genug zu sagen, nicht den Mann treffe ich nicht, sondern ich esse mit den Whipples Abendbrot. Sie fährt dann auch nach hin und wieder in dieses Camp The Furs und erlebt dort eine Missionarin, die in China war. Überraschenderweise ist das auch was, was sich auch durch ihr ganzes Leben durchzieht. So dass dieses Camp gemeinsam mit der Biografie von Hudson Taylor, dem Gründer der China Inland Mission, dass das so Motivatoren sind, selbst in die Mission zu gehen. Sie möchte gerne eine Bibelschule machen, aber hier kommt mal wieder das Geld in die Quere und überraschenderweise die Mutter. Ihre Mutter sagt, nee, das geht nicht. Das kann ich nicht sehen. Meine Tochter geht nicht ins Ausland. Meine Tochter lebt nicht von Spenden. Das geht gar nicht. Konnte sie sich überhaupt nicht vorstellen, sodass sie diesen Gedanken auf eine Bibelschule, ihre Tochter auf eine Bibelschule zu schicken, überhaupt nicht sehen kann. Jetzt muss man sagen, die Mutter hatte, war auch eher eine etwas labilere Persönlichkeit, weil sie viele Schicksalsschläge auch schon in ihrem Leben erlebt hatte, sodass sie, glaube ich, ihre Tochter einfach festhalten wollte. Sie wollte nicht wieder jemanden gehen sehen. Sodass man das also nicht nur verurteilen darf an dieser Stelle. Wie es so kommt, geht aber ein anderer potenzieller Schwiegersohn an die Bibelschule, an das Moody Bible Institute, sodass dann die Mutter sagt, ach, okay, du darfst zur Bibelschule nach China nicht, aber Bibelschule kann ich mir vorstellen. Also für sie war immer noch diese Sicht der Karriere ihrer Tochter anhand einer guten Ehe war immer noch ihr Bild. Die Finanzen waren an der Stelle noch nicht geklärt. Aber da finde ich, wenn ich das Leben von Belle anschaue, da tut Gott Wunder an Wunder. Also in ihrer Biografie bei Searching, also ich habe die englische Variante gelesen, wie häufig die in Finanznot war und wie häufig Gott ihr da auf die unmöglichsten Arten und Weisen rausgeholfen hat. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu lesen. Auch wenn die Sprache so ein bisschen älter ist, es ist unglaublich. Also wenn sie es nicht erlebt hätte, würde ich denken, es ist nicht real. So ist es zum Beispiel so, dass eine Frau, die sie nur entfernt kennt, ihr das erste Jahr finanziert. Die sagt, sie kann selber nicht als Missionarin ins Ausland gehen, weil sie es gesundheitlich nicht konnte. Und dann sagt sie, das Geld, das ich eingespart habe, das eigentlich für die Überfahrt und für mein erstes Jahr in China sein sollte, gebe ich dir, damit du die Bibelschule machen kannst. Dann bekommt sie von einem Unbekannten $20, damals richtig, richtig viel Geld, geschickt. Also Gott versorgt an der Stelle und das finde ich sehr, 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 sehr beeindruckend. So überwindet sie so manch Hindernis in dieser Zeit. Ihre Mutter verstirbt, während sie im Moody Bible Institute in Chicago ist. Ihr Vater wird schwer verletzt und sie bekommt ein Telegramm, komm nach Hause, du musst zurückkommen. Ich schaff's alleine nicht von ihrem Bruder. Sie ist weise genug, noch jemand anderem zu schreiben, zu fragen, hier bitte schau mal, bevor sie sich auf den Weg macht, weil es wäre ein Ende ihrer Studienzeit gewesen. Finanziell ist es nicht möglich, mal eben hin und her zu fahren. Sie hält durch und aufgrund einer Krankheit kann sie nicht gleichzeitig mit vielen anderen, also nicht rechtzeitig, müsste man fast sagen, bevor es zu politischen Spannungen in China kommt, ausreisen bzw. ihr Studium abschließen, sodass sie noch eine Extra-Runde dreht. Sie muss noch mal ein paar Monate bleiben in Vancouver. Zum einen, weil man ihr eine Dame ihr eine schlechte Rezension geschrieben hat. Sie sei hochnäsig und aufmüpfig und ein Unruhestifter. Und sie müsste sich also noch mal bewähren in dieser Zeit. Und ich glaube, weil Gott auch noch was anderes mit ihr vorhatte. In Vancouver wird sie gebeten, diesen Vancouver Girls Corner Club zu leiten. Das ist eine Gruppe von jungen Frauen, die in der Wirtschaft tätig sind, also berufstätige Frauen, die sich dienstagsabends zu so einer Art evangelistischem Café treffen. Sowas wie das Frauenfrühstück der damaligen Zeit vielleicht. Mit vielleicht noch so ein bisschen Prochrist dran, weil es evangelistisch ist. Also so eine Aktion, in der sie auch ihre rednerischen Gaben zum einbringen kann. Sie wird da die Leiterin und organisiert das und wird so eine Art Gastgeber, wenn sich diese Mädels dann abends, dienstagsabends immer wieder treffen. Jetzt gibt es der Liebesgeschichte zweiter Teil. Am Moody Bible Institute sieht sie irgendwann mal einen jungen Mann, der beim Tellerwaschen ist. War sie nicht so sicher, ist das ihr Student, ist das nicht Student? Aber Männer waren ja bislang nicht so ihr Erfolg, also sagt sie sich, nee, in dieser Zeit hier will ich mit Männern nichts zu tun haben. Sie trifft den jungen Mann wieder auf einer Missionskonferenz, wo nur 6 Studenten hinfahren dürfen. Die beiden sind Teil dieses Teams, sie lernen sich kennen. So ganz kann sie den jungen Mann auch nicht aus ihren Gedanken verscheuchen. Die beiden freunden sich an und er geht schon früher nach China. Und schreibt ihr irgendwann Briefe, war ja nichts mit E-Mail, und schickt ihr einen schriftlichen Heiratsantrag, den sie mit einem Telegramm beantworten soll. Light heißt ja, Darkness heißt nein. Sie schrieb Light, sodass sie als verlobte Frau ausreist am 11.10.1928 von Vancouver hier nach, weiß jemand, wo wir da sind? Shanghai. Genau, von Shanghai. Und von dort auch wieder Richtung Zentralchina. Auch sie will immer wieder nach innen. Das ist auch was, was ich interessant, eine interessante Parallele der beiden finde. Auch sie ist nicht allein an Bord. Diesmal sind 11 ZIM-Missionare, also China Inland Mission, China Inland Mission, sind mit ihr unterwegs, weil das Land sich gerade erst wieder für Missionare geöffnet hatte. Durch politische Unruhen konnten Missionare über längere Zeit nicht einreisen, weil Fremde im Land nicht gewünscht waren. So sind 9 neue Missionare an Bord und 2 schon bereits erfahrene. Die Dame, erfahrene Missionarin in China, sagt zu ihr, wenn du nach China kommst, dann wird das Schlimmste, der Abgrund, der Dreck deiner Seele nach oben kommen. Sie denkt sich, das sind ja fröhliche Vorhersagen. Aber sie hat es in ihrem Leben auch immer wieder erlebt, dass sie sich da mit ihrem, mit dem, was sie an Vorurteilen, mit dem, was sie an Gepäck mitbringt, immer wieder neu auseinandersetzen muss. Und ich denke, das ist was jedem, der mal in der Mission war, der mal im Ausland war, auch so geht. Dass man sich mit dem, was man ist, mit dem, was man mitbringt, auseinandersetzen muss. Von Shanghai geht es weiter nach Kunming. Und an der Stelle sage ich mir, ich kann kein Chinesisch und ich weiß nicht, ob ich die Worte alle richtig ausspreche. Wenn mich einer von euch korrigieren kann, freue ich mich sehr, könnt ihr gerne machen. Also von Shanghai, dem Ameisenhaufen, wo so viele Menschen auf ganz engem Raum sind, geht sie weiter ins Landesinnere, nach Kunming, eher ruhig. 2000 Kilometer mit Boot und Zug und zu Fuß. Und trifft dort ihren John, der zu dem Zeitpunkt, also hier ist Kunming, und er war zu dem Zeitpunkt in Xinjiang und hat dort als Missionar gearbeitet. Die treffen sich da, heiraten dürfen sie noch nicht, weil man muss erst 2 Jahre warten, 2 Jahre gemeinsam im Zielland sein, um heiraten zu dürfen. Also müssen sie noch 2 Jahre auch an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden, weil das ja das Zeugnis sonst schwieriger machen würde. Die Regel hat sich dann so ein bisschen aufgeweicht in der Zeit. Nach 1,5 Jahren haben sie geheiratet. Aber hier in Kunming macht sie auf jeden Fall erst nochmal einen Intensivsprachkurs und setzt sich mit der Kultur ihres Ziellandes auseinander. Ihr Ziel war ja nicht China allgemein, sondern ihr Ziel waren die Lisu, ein besonderes Volk in beheimatet in, am Rande Chinas, an der Grenze zu Burma. Aber sie muss sich mit vielen neuen Sachen auseinandersetzen. Zum einen mit dem Thema Hygiene. Andere Länder, andere Sitten, andere Begebenheiten. So ging man zum Beispiel nicht auf die Toilette, sondern man ging ins Feld. So wusch man sich nicht so häufig. Ich erzähle euch eine Geschichte, an der erkennt man es, glaube ich, am besten. Sie bekommt Besuch von Frauen mit Kindern. Zu dem Zeitpunkt war sie zwar verheiratet, aber hatte noch keine Kinder. Und sie hatte so einen ganz schönen Kilt selbst hergestellt, ne, so eine Überdecke. Und dachte, oh Besuch, lege ich mal was Schönes hin. Die Kinder kommen mit rein. Das Erste, was das Kind macht, ist die Rotze von der Nase an diesem Kilt. So, die Frauen freuen sich. Als Nächstes geht das andere Kind Pipi machen auf dem Teppich. Andere Kulturen, andere Sitten, andere Verhältnisse. Für sie ganz, ganz viel Lehrraum, also wo sie lernen musste. Weil sie gesagt hat, oh, wie kann man das machen, meine schönen Sachen. Aber es ging nicht mehr um sie. In ihrem Auftrag ging es nicht darum, was sie wollte. Auch das Essen war für sie eine Herausforderung. Viel Schweinefett. Ich weiß nicht, wer von euch war mal im Ausland und hat was gegessen, was eine Herausforderung war? Was war es bei euch?
Ach, zum Beispiel in Afrika solches Bier, ja, wo ich dann gehört habe, dass da Urin rein.
Oh, ja, auch in, ja. Was war es noch?
Fliegende Ameisen.
Ja, auch lecker. Gegrillt.
Ja, aber war nicht so schlecht.
Ein bisschen mit Chips, ne?
Ja, Tacos.
Ja. Gedärmezunge.
Gedärmezunge, ja, auch ganz gruselig in die Ecke.
Ja, auch die Zunge und der Schwanz vom Schwein halb hoch.
Ja, wow. Bei mir war es auch Kaninchenkopf, auch nicht so meins. Ja. Oder auch Gedärme. Gedärme war auch ganz Genau, aber sie hat sich dort dann langsam aber sicher Strategien überlegt. Wie waren eure? Hattet ihr welche oder habt ihr es gegessen?
Ja. Ich hatte Glück, die Missionarskinder wollten es unbedingt haben.
Ja. Ja, der Hund unterm Tisch war ihre Strategie, in dem Augenblick, in dem die Gastgeberin den Rücken zukehrt. Ja, bei uns war es auch der Blumentopf. Ich nur mal, wenn man dann danach nochmal aufgeräumt hat, hat man sich vielleicht auch gewundert, wo man manch einen Essensteil fand. Genau, sie muss sich an eine ganz andere politische Situation gewöhnen. Ne? Es gibt immer wieder politische Spannungen, Guerillas, die sie vertreiben, die mit Christen auch nichts am Hut haben wollen. Nähe, Distanz, eine ganz, ganz andere Geschichte in anderen Kulturen, als das in den westlichen Kulturen der Fall war. So, aufgrund, wie die Häuser gebaut waren, waren sie ganz, ganz häufig, wenn sie Licht drin haben wollten, waren sie im Zentrum der Aufmerksamkeit. Natürlich als Weiße in anderen Kontext auch immer wieder deutlich sichtbar. Oh, das sieht man jetzt nicht, da unten steht noch Lisu. Lisu war ihr Ziel. Sie wollte zu diesem Volk, was auch unter den Chinesen nicht ganz positiv gesehen war. Die Lisu galten als die Erdmenschen, als die schmutzigen Menschen. Oder sie wurden auch, also von den Chinesen, also diesmal habe ich eine Chinesensicht, als die Monkey People bezeichnet, also als das Affenvolk. Also sehr despektierlich in der Sicht der Chinesen und ihrer umgrenzenden Völker. Für Belle hieß das aber nicht, dass sie dort nicht trotzdem hin wollte. Sie hatte diese ganz klare, nennen wir es Berufung, zu den Lisu. Dort wollte sie hin. Und auch wenn andere Leute das nicht so sehen konnten, wie auch die Leute, die die Verantwortung in der Missionsgesellschaft zu dem Zeitpunkt tragen, war es für sie immer weiter, also weiter ins Landesinnere, höher, weil die Berge wurden immer höher, je weiter sie ins Landesinnere ging, und zu den Lisu. Das bedeutet viele Reisen. Reisen dort bei den Höhen heißt es Fußmarsch. Vielleicht hat man noch Mulis gehabt, also so Esel, die Transporttiere waren, oder halt zu Fuß hin und wieder mal so eine Sänfte. Aber eigentlich nur, wenn man krank war, dann wurde die Sänfte genommen. Sie kommt ganz, ganz häufig an ihre eigenen Grenzen, hat viel mit Krankheit zu tun. So bekommt sie Ruhe. Ich weiß nicht, ob das ist so eine bakterielle Entzündung des Darms. Bedeutet ganz viel Durchfall, bedeutet kolikartige Schmerzen, Man fängt sich das an, wenn man kontaminiertes Wasser trinkt. Also man kann nichts dafür. Aber es ist eine sehr, sehr schmerzhafte Angelegenheit. Das hat sie immer mal wieder. Gerade auf diesen Reisen, wo man in kleinen Gasthäusern übernachten muss, wo viele Leute auf ganz engem Raum zusammen sind, wo Bettwanzen, Läuse und alle diese Dinge, alle diese Viecher fröhlich gedeihen. Familie. Für mich ein nicht so ganz einfacher Punkt in ihrem Leben und auch so, wie ich Mission damals wahrgenommen habe. Sie bekommt eine Tochter in der Mitte ihrer Tätigkeit, würde ich mal sagen, Catherine. Aber sie ist viel von ihr getrennt. Aufgrund der politischen Umstände, aufgrund der Art, wie man damals Mission gelebt hat. Catherine geht nicht mit ihnen gemeinsam, ist nur solange sie klein ist, mit ihnen gemeinsam unterwegs. Aber sobald sie ins schulfähige Alter kommt, muss sie in die Schule und wird dort von anderen Leuten betreut. Das war für Belle auch nicht immer einfach. Gerade dann, als es zu kriegerischen Auseinandersetzungen im Land kommt und man ja nicht mal eben das Telefon in die Hand nehmen kann und fragen kann, wie geht's dir, bist du sicher? Aber dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was. Die Schwangerschaft an sich ist natürlich schon eine Herausforderung. In einer anderen Kultur Kinder zu kriegen, ist auch nochmal eine Sache für sich. 14 Tage entfernt wäre der nächste westliche Arzt für sie gewesen. Das läuft man hochschwanger nicht mehr. Sie musste sich überlegen, was mache ich? Gehe ich weg von den Leuten, mit denen ich lebe? Bleibe ich hier? Hole ich mir Hilfe? Sie hat sich dann entschieden, eine Missionskrankenschwester zur Unterstützung hinzuzurufen und es ging alles gut. Etwas später verliert sie leider ein Kind, weil sie aufgrund einer Flut so viel gearbeitet hat, so schwer gehoben hat, dass das Kind leider verloren gegangen ist. Sie setzt wirklich sehr, sehr viel ein, um diesen Dienst zu tun. Später bekommt sie noch einen kleinen Sohnemann, aber wie ihr auch an der Jahreszahl seht, 1943, eine sehr, sehr unruhige Zeit, auch in China, besonders auch in China. Sie lernen auch, dass man nicht nur Grenzen überschreiten kann, sondern auch Grenzen ziehen muss. Sie bewegt gemeinsam mit ihrem Mann, und da sind sie immer weiter Richtung Landesinnere unterwegs, und so kommen sie an einen neuen Ort, an den sie hingestellt werden, der eher buddhistisch-muslimisch geprägt ist. Und eine Abordnung des Dorfes trifft sich mit ihnen und sagt, boah, wir wissen, christliche Kirche ist gut für unser Dorf, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Wir wissen, ihr trinkt keinen Alkohol, wir wissen, ihr raucht nicht, ihr seid also nicht opiumabhängig oder irgendwie suchtabhängig, ihr seid gut für unser Dorf. Als John ihnen dann von Jesus erzählt, dass Jesus der Weg zu Gott ist, der einzige Weg zu Gott ist, ist diese Kooperation aber auch nicht weiter möglich. So müssen sie an der Stelle auch sagen, nein, wir haben Grenzen zu setzen. Wir können nicht in allem Sachen vermischen. Also eine Aufgabe, die Missionare tagtäglich machen müssen. Und das war für sie eine Herausforderung in ihrem Kontext. Weil dann natürlich viele Sachen nicht ganz so schnell funktioniert haben, wie sie bei Kooperationen vielleicht funktioniert hätten. Ich habe dahinter grenzenlos geschrieben, weil ihr Einsatz so grenzenlos ist. Sie hat sich wirklich sehr, oder als Familie haben sie sich sehr, sehr eingesetzt. Letztlich nach vielen Jahren, ich glaube es sind 12 oder 15, ist sie angekommen. Sie ist bei Deliso. Deliso, also sie hat diesen Weg, wenn man überlegt, hier hat sie die Sprachstudien gemacht, dann ging es weiter hier nach Dalí. Dann war sie hier eine Weile und dann letztlich hier in Pine Mountain kommt sie das erste Mal in ein Lesodorf. In ein Dorf, in dem es schon ein paar Christen gibt. In ein Dorf, das aber auch politisch interessant und in Spannung drin steckt. Es gibt dort viele Warlords, also Leute, die Opium anbauen wollen und andere unter Druck setzen. Sodass sie dorthin gerufen wird, um als Missionar Puffer zu sein zwischen den Christen und diesen Warlords. Weil Christen können nur kein Opium anbauen. Sie wollen es nicht. Sie sagen, das können wir nicht. Wir wollen nicht Leute in Abhängigkeiten hineinbringen. Dementsprechend machen wir das nicht. Also die Gemeinden, die dort sind, sind schon so sprachfähig an der Stelle. Als Missionare sind sie dort als Puffer, als menschlicher Puffer zwischen den unterschiedlichen Anliegen. Aber sie ist endlich da, wo sie sich hingesehnt hat die ganze Zeit und sie lebt dort unter den Lisu. Ursprünglich sollte sie nur einen Monat da sein, aber sie bleiben da eine ganze Weile, erst mal 2 Jahre und dann sind es letztlich 10 Jahre, die sie dort verbringen können. Und sie etablieren etwas, machen etwas Neues auf. Der Missionar damals hatte in China, die war nicht selber Evangelist, dazu gab es schon genügend Christen, die das getan haben, sondern es war eher eine Art Mentorenbeziehung mit den geistlichen Leitern. Also der Pfarrer wurde vom Missionar unterstützt. So haben sie sich überlegt, oder hat sie sich überlegt, ihr Mann hatte da eher nur Input-Beitrag, dass in der Zeit, in der man Zeit hat, man sich doch mit dem Glauben auseinandersetzen sollte. Wir befinden uns da ja in einer Gegend, wo es Regenzeiten gibt. Und in den Regenzeiten kann man nur begrenzt viel arbeiten. Da sitzt man viel rum. Und so hat sie diese Rainy Season Bible School in Gang gebracht oder initiiert. Am Anfang kamen 18 Schüler, in der zweiten Runde waren es schon 200. Es kamen ganz, ganz viele Studenten, die von ihr und ihrem Mann mehr über die Bibel lernen wollten, mehr über Glauben lernen wollten. Zu dem Zeitpunkt war die neutestamentliche Übersetzung noch nicht so weit. Es gab Apostelgeschichte und die Evangelien. Aber sie hat mit dabei geholfen, dass auch andere von den Briefen mit übersetzt bzw. abgetippt und vervielfältigt wurden. Also das sah sie ebenfalls im Rahmen dieser Rainy Season Bible School als ihre Aufgabe. Diese Bibelzeiten, nenne ich sie jetzt mal, hat sie auch für unterschiedliche Zielgruppen gemacht. Es gab mal eine für Frauen, mal eine für Teenager, mal eine für Jungs. Also sie hat sich die unterschiedlichen Gruppen, mit denen sie zu tun hatte, herausgesucht und versucht dort möglichst viel Bibelvertrautheit und Bibelwissen zu transportieren. Warum? Weil auch immer wieder sie als Missionare in Gefahr standen, das am nächsten Tag des Landes verwiesen zu werden. Also es war immer auch ein Leben auf dem, ja, mit einem Fuß schon wieder weg. Große, große Unsicherheit. Eines Tages ist es dann auch soweit, sie wird des Landes verwiesen, also sie muss gehen. In dem ganzen Trubel verliert sie erst nochmal ihren Mann, also im Sinne von, er ist woanders, also nicht Leben verlieren, er ist woanders. Die Tochter ist weg, absolute chaotische Zustände für sie. Sie wird fremdbestimmt, weil als Missionar ist man natürlich auch den Anweisungen der Regierungsbehörde muss man Folge leisten. So ist sie kilometerweit von ihren Lieben entfernt. Aber letztlich funktioniert alles gut. Sie treffen sich wieder in Wheaton, wo du jetzt gerade warst. Trifft sie dann John wieder und auch ihre Tochter. Und Danny war zu der Zeit bei ihr. Nee, der war nicht bei ihr. Der war auch bei Freunden, unter befreundeten Missionaren untergebracht. Aber China ist zu. Keine Missionare mehr. Und auch absehbar keine Missionare mehr. Politisch so verändert, dass Fremde in dem Land nicht willkommen sind. Kommunismus. Keine Christen. Was macht sie? Sie ist 50. Die China Inland Mission gibt sich einen neuen Namen, reformiert sich, findet neue Aufgabenbereiche. Und ihr Mann sagt, warum nicht wieder zu den Lisu? Und sie gehen auch in dem Alter von 50. Nochmal brechen sie auf zu den Lisu, diesmal nach Thailand. Sie lernt wieder eine neue Sprache, einen neuen kulturellen Kontext. Sie macht sich mit 50 nochmal auf, wo ich gedacht habe, oh, das hinterfragt, glaube ich, viele von uns auch nochmal, was wir mit 50 oder 50 plus so machen. Sie macht also ihre Tochter, man könnte ja vielleicht auch denken, Third Culture Kid, was macht die? Die macht ebenfalls eine Bibelschule und wird Missionarin in China. Was ihr Sohn macht, weiß ich gar nicht. Das habe ich nicht mehr gelesen. Kann ich euch leider gar nicht sagen. Aber es ist nicht so, dass da Bitterkeit in dieser Familienkonstellation drin steckt. 1900 57. Nachdem sie viele... Bücher geschrieben hat, also man kann viel von ihr lesen, stirbt sie. Bereits 4 Jahre vorher gab es die ersten Anzeichen von Brustkrebs, die man in Thailand erstmal nur ein bisschen eindämmen konnte. Sie ist dann nach Amerika gegangen zur Therapie, aber ganz eindämmen konnte man es nicht. Ein spannendes Leben, eine spannende Frau, deren Motto auch gerade am Ende ihres Lebens war Climb or Die, also weiter hoch oder ja, sterben. Das Motto hat sie von Amy Carmichael, einer anderen bedeutenden Christin dieser Zeit, die gesagt hat, das Leben als Christ geht immer bergauf. Also man hat immer mit Widerständen zu kämpfen und es geht immer wieder weiter nach oben oder wir verkümmern. Das war ihr Motto. So hat sie sich auch in dem hohen Alter noch aufgemacht, also hohen Alter, ne? 50, damals höheres Alter als heute. Neue Sprache, neue Kultur. Immer nach oben gerichtet. Nicht nur nach oben in die Berge, sondern auch nach oben zu Gott. Ihr Leben sehr, sehr auf Jesus und Gott ausgerichtet. Also auch eine Frau, die sich auf Gottes Zusagen gestellt hat, die sehr von Gott versorgt wurde und die dadurch viele Menschen zum Glauben und in ihrem geführt hat und ihrem Glauben gestärkt hat.